Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 413.
Am Freitag sonnig und überall trocken, dabei sommerlich warm mit 27 bis 30 Grad. Die Zeit 22.04 Uhr.
Kulturradio. Die Kunst zu hören. Feature.
Manche Erinnerungen sind so schmerzhaft, dass man selbst mit denen, die einem am nächsten sind, nicht darüber sprechen kann. Der Autor Axel Reitel fragt nach einer solchen Erinnerung. Er spricht mit drei ehemaligen politischen Häftlingen über ihre Erfahrungen in der Jugendstrafvollzugsanstalt Halle. Sie erzählen, manche zum ersten Mal, von dem, was sie im Jugendstrafvollzug der DDR erlebt haben. Ein Gemeinschaftsprogramm des RBB mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.
Gewalt in der Hausordnung untersagt, im Alltag gepflegt. Fügsamkeit belohnt mit Sondergenehmigung.
Ich bin jetzt 40. Ich bin 15 Jahre dort rein, das sind 25 Jahre her. Manche Bilder siehst du heute noch vor dir wie gestern. Und das sind Bilder, die sind nicht gerade schön. Die ganzen Repressalien, die du ertragen musstest, die ganzen kleinen Sticheleien und die großen Sticheleien, die körperlichen Misshandlungen, die alles.
Selbsterziehung. Jugendstrafvollzug in der DDR. Feature von Axel Reitel.
Ich habe es nicht einmal meinen Eltern erzählt. Kinder schweigen, wenn sie leiden. Die Angst war groß. Außerdem hatten wir Anweisung, darüber zu schweigen. Das hat dort jeder unterschreiben müssen. Damals dachte ich nicht, dass es ihre eigene Angst war. Ich war 17 und konnte das noch nicht formulieren. In diesem Land war dies lebensgefährdend. Die Wahrheit der Wahrheit, das war das Verbotene. Das war in Rudolstadt, als ich 17 wurde und die Welt der Gefängnisse noch vor mir lag. Jedes Stockwerk hieß Erziehungsbereich, im Sprachgebrauch EB. Die Abende hießen Waschen und Zählung. Die Zählung passiert wie im Sportunterricht. 1, 2, 3, 4 bis 27 durch. Jeder Erziehungsbereich hat seinen Erzieher. Unser Erzieher hieß Handschuh, Oberleutnant Handschuh. Das ist kein Spitzname. Neben Handschuh standen immer zwei Wachtmeister, auch Schließer genannt. Ein Wachtmeister zur Rechten von Handschuh, ein Wachtmeister zur Linken von Handschuh. Manche Wachtmeister sind nervös. Wenn man den Klang ihrer Schlüssel nicht mehr hört, sind wir Kinder allein wie Schatten. Dann heißt der Abend, Tabak zur Hand nehmen, rauchen, Geschichten erzählen, Schach spielen, in unseren langen Nachthemden auf dem Korridor spazieren, Besuche halten. Kein Kind ist allein. Ein Kamerad heißt hier Spanner von Gespann. Spanner teilen alles.
Dort hat man übrigens auch nochmal ein Eingangsgespräch gehabt. Und bei diesem Eingangsgespräch ist über bestimmte Ziele, die jetzt in der Erziehung während der Zeit des Aufenthaltes dort erreicht und ja erreicht werden sollten, ist da schon gesprochen worden. Na? Aber wie die Umsetzung in der Praxis dann ausgesehen hat, das war wieder ganz was anderes.
Mein Name ist Rudolf. Ich war und bin Psychologe in dieser Einrichtung gewesen. Und als ich 74 anfing, war mein Tätigkeitsgebiet auf die Aufnahmeabteilung beschränkt. Dort wurde ein Erziehungsprogramm erstellt. Man wollte den Ist-Zustand der Persönlichkeit erfassen und schriftlich kurz notieren. Man wollte überprüfen, ob sie eine unterordnungsbereit sind, ob sie Normen anerkennen, aber auch, welche Störmöglichkeiten von den Jugendlichen ausgingen, ob sie gewaltbereit sind.
Also ich kann mich nicht erinnern, dass man zu einem Erzieher gehen könnte mit einem persönlichen Problem. dass der jetzt bei persönlichen Problemen, die dort natürlich en masse vorhanden waren, mit dir jetzt ein eingehendes Gespräch geführt hat, wie du die überwinden könntest, das war einfach ausgeschlossen. Das gab's nicht.
Und in der DDR später natürlich auch die ideologische Einstellung und die ideologische Meinungsäußerung eine Rolle. Und auch das wurde festgestellt, ob zum Beispiel eine Einflussnahme auf andere Kollektivmitglieder, hieß ja früher Kollektivmitglieder, zu erwarten ist, und zwar im Sinne feindlicher Ideologien, glaube ich, hieß das wörtlich.
Ich habe da ihn gesehen, der hat ihn ja abgepumpt wegen der Tafel Schokolade klauen. Ich meine, das ist für mich noch lange kein Krimineller. Na, das ist, ja, mein Gott, das ist mal mit 14 oder 15 Jahren, oder 14 war da, glaube ich, sogar, das waren die Jüngsten mit 14 Jahren, das ist für mich Kinderstreich. Aber es gab eben auch schon Kriminelle, wie die meisten schwere Körperverletzungen und so, das waren meistens aber dann auch von der Justiz eingesetzte Ordner, die haben wirklich auch zugeschlagen haben. Egal, ob da die Zähne rausfielen oder was weiß ich, war nicht egal. Die haben eben wirklich zugeschlagen. Und die sind da drin noch gefördert worden, ist meine Meinung. Frische Kriminelle. Ich habe da einen von Halle Neustadt, der hat eine Brille gehabt und da fing früh an, auf Seite 20 zu lesen im Buch, nur um zur Ruhe zu kommen. Da kam nicht weit zum Lesen, da kam den ganzen Tag nicht weiter. Wer Lust hatte, wer Spaß hat, hat ihn geschlagen. Einfach ins Gesicht geschlagen. Und da war nach einigen Wochen so weit, dann, wenn dann jemand entgegenkam, gelächelt hat, hat er die Brille abgenommen.
Jedes Kind sucht sich seinen Kameraden. Nur einmal erlebe ich, dass ein Kind allein bleibt. Sascha. Sascha ist 15. Ein dünnes, kränkelndes Kind mit hellen Augen. Martin kümmerte sich einmal um Sascha. Aber Martin ist Fritz sein Spanner. Deshalb wird Fritz sehr wütend. Fritz ist unser Erziehungsbereichsältester, ist 17, brutal. Er kennt die Welt der Gefängnisse. Die Aufgabe des Erziehungsbereichsältesten ist, für Ruhe, Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Wenn er diese Aufgabe erfüllt, erhält er die einzige Freiheit, die Gefängnisdirektoren ihren Gefangenen bieten, die Freiheit des Privilegs. Ein Erziehungsbereichsältester ist, wenn er seiner Aufgabe mit Konsequenz nachgeht, König in seinem Bereich.
So, dass kein Aufruhr entstehen konnte. So, dass immer der Druck da war und man nicht viel zu tun hatte als Schließer.
Wenn die Wachtmeister in den Casinos würfeln, ist Fritz der oberste Herr. Er wählt sich Adjutanten, die seine Sklaven sind. Dann heißen die Abende Blut.
Irgendwann 14 Uhr war die Schule vorbei. Dann wurde zum Essen gerückt, in den großen Speiseraum. Vom Essen, also vom Speiseraum zurück, ging es dann praktisch ins Verwahrgebäude, auf den Trakt, hieß das dann immer. Und es gab dann halt die Möglichkeit, dass du, wenn du Leute dort gefunden hast, mit denen du dich mehr oder weniger etwas besser verstanden hast, dass du mit denen gemeinsam dann dich halt auch über die Hausaufgaben gemacht hast. Das ging dann praktisch von nachmittags schätzungsweise um 3 bis abends um 18 Uhr. Und ab 18 Uhr war dann nochmal großes Reinemachen angesagt, bevor es wieder rüberging in den Speiseraum. Na? Dort gab es also ein spartanisches Armbrot, ein paar Scheiben Brot und billige Wurst und ein bisschen Tee aus einem riesengroßen Kessel. War aber immerhin, ich sage es heute so, für die menschliche Ernährung geeignet. 20 Uhr war dann Nachtruhe. Ja, das war der Zeitpunkt, wo dann die einzelnen Zehnergruppen dann in den Schlafräumen eingeschlossen wurden. Na?
Sascha besaß einen Schatz, den er unglaublich für uns in unser Gefängnis gebracht hatte. Sascha besaß eine Bibel. In diesem Buch las Sascha jeden Abend. »Wie ist das mit Gott?«, fragte ich Sascha am 7. Tag. »Fritz wird dir sehr wehtun.« »Vielleicht kann er mir wehtun«, sagte Sascha, »aber Gott kann er nicht einmal kratzen.« »Vielleicht können sie mir wehtun, aber Gott nicht, Gott nicht.« Dann sah Sascha mit wasserblauen Augen zum 7. Strich an die Wand und weinte. In dieser Nacht hörte keiner, wie Sascha sein Schlafkleid zerriss. Am Morgen aber sahen alle den rot verkrümmten Körper in Zelle 17, den Sascha in dieser Nacht verlassen hatte. Die Bibel fand niemand mehr.
Ich habe damals in dieser Zeit des Jugendhauses, habe ich in mir plötzlich Wesenswandlungen, erstmal nur die Symptome davon gespürt, die ich überhaupt nicht benennen konnte. Das heißt, vor diesem Jugendhausaufenthalt gab es diese Angstvorstellungen und diese, wie ich es heute bezeichne, Depressionsschübe gab es überhaupt nicht. Das war für mich was völlig Neues, wo ich auch am Anfang an mir selbst gezweifelt habe, ob ich überhaupt der Herr meiner Sinne bin. Und ich muss für mich selbst leider sagen, dass mich die Depressionen, die ich damals das erste Mal in meinem jungen Leben überhaupt erfahren und erleben musste, dass die mich eigentlich bis in die heutige Zeit mehr oder weniger verfolgen.
Hier war nichts menschlich.
Menschlichkeit war das nicht. Das war ja alles mit Selbsterziehung hier auch gewesen.
Ja, ja, das ist ja das System.
Entweder du konntest dich behaupten oder nicht, dann bist du untergegangen.
Das ist das Gesetz der Wölfe. Entweder du beißt oder du wirst gebissen. So einfach war das hier.
Die haben mich so gequält. Aber ich habe mich nicht kleinkriegen lassen. Entschuldigung, jetzt kommen die Tränen.
Jeder von ihnen wurde mit 14 oder 15 Jahren inhaftiert. Jeder von ihnen hat ein eigenes Leben gefunden. Und trotzdem blieb bei allen der Eindruck, das Kind, das damals verurteilt und kriminalisiert worden war, existiert fort.
Es sprachen Susanne Barth und Axel Wandke. Regie Henry Bernhardt. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2003.
Unter www.kulturradio.de können Sie die eben gesendete Produktion noch 7 Tage nachhören.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Hallo.
Hallo.
Bist du der Jonas Merten?
Ja.
Sind deine Eltern denn auch da?
Meine Mama ist da.
Darf ich denn deine Mama kurz sprechen?
Die ist im Bad, die kommt gleich.
Und du bist noch im Schlafanzug? Da durftest du wohl gestern lang aufbleiben, was?
Ich darf so lange aufbleiben, wie ich will.
Solange du willst.
Ja, du gehst doch auch ins Bett, wenn du willst, oder?
Ja, das stimmt allerdings.
Entschuldigung, ich war gerade im Bad. Was ist denn los?
Müller, mein Name. Vom Amt für Kinder, Jugend und Familie. Hätten Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit, Frau Merten?
Sie sind vom Jugendamt?
Es gab einen Hinweis aus der Nachbarschaft, Frau Merten, dem wir nachgehen müssen.
Was denn für ein Hinweis? Von wem denn?
Ein anonymer Hinweis. Dürfte ich reinkommen, Frau Merten, dann kann ich das sicher besser erklären.
Ja, bitte. Bitte kommen Sie rein.
Bildung ohne Schule oder die Grenzen der Freiheit. Ein Feature von Theo Horster.
Das ist Jonas, 7 Jahre alt.
Erstmal stehe ich auf, dann frühstücke ich, dann spiele ich ein bisschen Fußball, dann mit meinem Lego, dann esse ich Mittagessen, dann mache ich was mit meinen Holzklötzchen. Ich habe Freunde, meistens ist das Jakob. Manchmal kommen Felix und Andi. Und was ich mit denen mache, ist ja klar. Fußball spielen.
Jonas heißt in Wirklichkeit anders. Seinen echten Namen muss ich verschweigen, um ihn und seine Familie zu schützen. Deshalb werden auch die Worte von Jonas und seinen Eltern im Wortlaut des von ihnen Gesagten hier nachgesprochen. Man soll sie an ihren Originalstimmen nicht erkennen können. Ich bin mit den Eltern seit langem befreundet. Und weil ich selbst einen kleinen Sohn habe, interessiert mich der ungewöhnliche Bildungsweg, den diese Familie geht. Die Anonymität ist nötig. Denn was Jonas' Eltern, Inga und Christoph, tun, müssen sie den meisten Menschen gegenüber geheim halten. Weil es in Deutschland verboten ist. Jonas wächst trotz Schulpflicht hierzulande ohne Schule auf.
Frau Merten, ich sage Ihnen, was wir notiert haben. Jemandem in der Nachbarschaft fällt auf, dass ihre Kinder spät schlafen gehen und auch sehr spät noch draußen spielen. Das hat mir ihr Sohn gerade bestätigt.
Jonas, er hat mich gefragt.
Seit wann ist denn vorgeschrieben, wann jemand ins Bett geht? Was schreiben Sie denn auf?
Nervös und aufgeregt.
So gut kannst du schon lesen.
Jonas, bitte.
Mutter ist nervös und aufgeregt.
Ich sitze in der Küche der Familie um 9 Uhr morgens. 3 Monate sind vergangen, seit der Mitarbeiter des Jugendamts hier am Tisch saß. Inga und Christoph haben 3 Kinder. Jonas ist 7, Hannes 4 Jahre, Helena 6 Monate alt. Das merkt man der Wohnung an. Überall verstreut liegen Spielzeug, Kinderstrümpfe. Auf dem Tisch sind noch die Reste von Jonas' Frühstück. Müsli, Toastbrot, rote Paprika. In der Spüle türmt sich Geschirr. Die Wohnung macht den Eindruck von mühsam gebändigtem Chaos.
Frau Merten, Sie haben mit Jonas 2-mal die Vorsorgeuntersuchung versäumt.
Ja, aber was hat es denn damit zu tun?
Das hat erstmal nichts damit zu tun. Es geht nur um einen Eindruck, ein Gesamtbild. Und
ja, wir gehen zu diesen Untersuchungen.
Das weiß ich, Frau Merten. Sonst hätten wir darüber weitere Meldungen. Ich will Ihnen nur sagen, das ist einfach alles ein Gesamtbild. Verstehen Sie? Die Wohnung ist ja relativ groß.
Ja, so 120, 125 Quadratmeter.
Mama, ich hab Durst.
Komm, ich geb dir was.
Was macht die Schule, Jonas?
Schule ist gut.
Hast du ein Lieblingsfach?
Ach, ich mag alles gern.
Alles?
Da habe ich erst kapiert, dass der Mann vom Jugendamt gar keine Ahnung hat, was eigentlich bei uns passiert. Das ist verrückt, oder? Der kam wirklich nur wegen Barfußlaufen und spät ins Bett gehen. Dem war überhaupt nicht klar, dass Jonas nicht zur Schule geht.
Schulpflicht besteht für alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die im Lande Hessen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstätte haben. Die Eltern sind dafür verantwortlich, dass die Schulpflichtigen am Unterricht und an den Unterrichtsveranstaltungen der Schule regelmäßig teilnehmen. Paragraph 56 und 67 Hessisches Schulgesetz.
Auf einmal wird einem klar, was für eine Grenze man überschritten hat.
Wer seiner Schulpflicht nicht nachkommt, kann der Schule zwangsweise zugeführt werden, wenn andere pädagogische Mittel, insbesondere persönliche Beratung, Hinweise an die Eltern oder gemeinsame Gespräche der Beteiligten erfolglos geblieben sind. Die Entscheidung über die zwangsweise Zuführung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde. Hessisches Schulgesetz, Paragraph 68.
Ja, ich gehe nicht zur Schule. Das gefällt mir. Nämlich eins finde ich gut, dass man den ganzen Tag zum Beispiel manchmal seine Eltern sehen kann und dass man dann nicht einfach rum auf einem Stuhl sitzen muss und was lernen muss. Dann kann ich zu Hause einfach auf dem Boden liegen und was in meinen Schulheften machen. Dann frage ich Mama und Papa, ob es richtig ist.
Ich bin allein in der Küche. Es ist 8:45. Inga, die als Sängerin arbeitet, ist zu einer Aufnahme gefahren. Christoph führt im Arbeitszimmer ein berufliches Telefonat. Er arbeitet freiberuflich als Lektor von zu Hause aus. Jonas spielt im Garten. Die beiden kleineren Kinder schlafen noch. Auf dem Küchentisch liegt ungeöffnete Post neben Gemüse und Obst. Es ist jetzt 10:30. Jonas' Bruder Hannes ist aufgestanden und in den Garten gegangen. Dort hüpft er mit Jonas auf einem riesigen Trampolin. Christoph hat das Baby gefüttert und ist mit ihm auf dem Arm erneut im Arbeitszimmer verschwunden, wo er wieder telefonieren muss. Es ist Stress in diesem Haushalt. 2 Jobs, 3 Kinder, die ständig da sind.
Für mich war klar, dass Jonas einen Kindergarten besucht. Aber da gab es ein ziemlich banales Problem. Der schlief zu lange. Im Urlaub 2009, da haben wir damit angefangen, dass Jonas nicht ins Bett gesteckt wird. Wir haben ihn einfach gelassen, bis er müde wurde. Und irgendwann sind wir alle zusammen schlafen gegangen. Kein Stress und kein Streit ums Schlafen gehen.
Aber versuch mal, eine Einrichtung zu finden, wo das Kind um 10, 11 Uhr hingeht. Das gibt es gar nicht. Die sagen dir alle, um 9 Uhr ist Morgenkreis. Und einmal hat eine Erzieherin gesagt, bei seinem Tag der offenen Tür, lang schlafen ist ja sicher schön, aber wenn Jonas in die Schule kommt, kann er ja auch nicht aufstehen, wann er will. Irgendwann muss er lernen, sich zu arrangieren.
Herr Merten, mein Name ist Hoffmann vom Schulamt.
Hallo.
Ich beziehe mich auf ein Gespräch, das Sie vor kurzem mit einem Kollegen vom Jugendamt hatten. Herr Müller, richtig?
Meine Frau, ja, genau.
Da haben sich im Nachgang jetzt einige Fragen ergeben, und zwar zum Schulbesuch Ihres Sohnes Jonas. Deshalb wollte ich fragen, ob wir hier mal darüber mit Ihnen sprechen können.
Im Schulamt?
Das wäre ideal, ja.
Okay, klar. Wann denn?
sobald Sie es einrichten können, Herr Merten. Morgen früh, geht das?
Es ist 1 Uhr. In der Küche füttert Christoph die kleine Helena. Ich stehe im Kinderzimmer und sehe in den Garten hinaus. Inzwischen hüpfen 5, 6 Kinder auf dem Trampolin. Die Schule ist aus und Freunde aus der Nachbarschaft sind zu Besuch gekommen.
Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, erstens staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen, zweitens nach ethischen Grundsätzen zu handeln, drittens die Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Solidarität zu gestalten, viertens die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch über die Anerkennung der Leistungen der Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft zu erfahren, fünftens die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die natürlichen Lebensgrundlagen zu erkennen und die Notwendigkeit einzusehen, diese Lebensgrundlagen für die folgenden Generationen zu erhalten, sechstens die Freizeit sinnvoll zu nutzen. Paragraph 2 Hessisches Schulgesetz.
Und alle glauben, das soll alles in einer Struktur passieren? Die kommt noch komplett aus dem 19. Jahrhundert, mit Stundentakt, mit immer noch, und das ist ja nachgewiesen, über 80% Frontalunterricht, in sterilen Räumen von der Außenwelt abgeschottet. Da sollen Lehrer, die im Schnitt täglich über 100 Schüler unterrichten, dann dieses Wunder vollbringen von umfassender Persönlichkeitsbildung?
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und den Schulveranstaltungen teilzunehmen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. Sie haben die Weisungen der Lehrkräfte zu befolgen, die dazu bestimmt sind, das Bildungs- und Erziehungsziel der Schule zu erreichen und die Ordnung in der Schule aufrechtzuerhalten. Soweit schulärztliche oder schulpsychologische Untersuchungen sowie sonderpädagogische Überprüfungen erforderlich werden, sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich untersuchen zu lassen und an wissenschaftlich anerkannten Testverfahren teilzunehmen. Hessisches Schulgesetz, Paragraph 69 und 71.
Wie absurd das alles ist, ist mir erst klar geworden, als ich angefangen habe, mich mit der alternativen Schulidee zu beschäftigen.
Da gibt's keine Klassen, keinen Lehrplan. Unterricht gibt's nur, wenn er von Schülern aktiv gewünscht wird. Also, da entscheidet jeder den ganzen Tag selbst, was er tut.
Das Modell gibt's in verschiedenen Ländern jetzt. Und ich hatte mich mit Schule nie beschäftigt. Das war ja auch nur viel zu weit weg. Aber wir dachten beide sofort, das passt zu uns. Das passt zu unserem Leben. Damit bewegen wir was.
Es gibt jede Menge freier Schulen, die in Frage kommen. Montessori, Waldorf, andere freie Varianten. Da gibt's doch viel in Deutschland. Warum gleich eine eigene Schule?
Frei heißt bei den meisten Schulen ja nur private Trägerschaft. Waldorf finde ich unheimlich ideologisch, autoritär. Und Montessori hat doch auch den Lehrplan, nur versteckt in diesem berühmten Material. Viele finden es schon wahnsinnig frei, wenn es bis zur 4. Klasse keine Noten gibt oder Jahrgangsmischung. Aber wenn ich in einer Zwangsgruppe mit anderen sein muss, dann ist mir eigentlich egal, was da für Altersgruppen dabei sind. Das bleibt eine Zwangsgemeinschaft.
Woran seid ihr dann mit eurem Schulversuch gescheitert?
Vor dir sitzen ja Bürokraten, die fragen dich nur nach Noten, Kontrolle, Überprüfungen, Abschlüsse. Die haben gar kein Interesse an deinem Projekt. Die sehen private Schulen als Konkurrenz. Und weil die Vorschriften so eng sind, kann jede Behörde so eine demokratische Schulgründung sofort verhindern.
Ich habe Herrn Meyer dazu geholt, das ist unser Amtsleiter.
Guten Tag.
Meine Frage wäre zunächst, ist es korrekt, dass Ihr Sohn Jonas seit Beginn der Schulpflicht keine Schule besucht?
Das ist korrekt.
Ihnen ist aber klar, dass er zum Schulbesuch verpflichtet.
Mir ist das nicht klar, nein. Ich finde nicht, dass er dazu verpflichtet ist.
Wir haben eine Schulpflicht, Herr Merten.
Ich denke, dass die Schulpflicht verfassungswidrig ist. Und ich glaube nicht, dass ein Schulbesuch für die Bildung meines Kindes...
Darüber haben Sie aber nicht zu bestimmen, Herr Merten.
Deutschland steht mit diesen Gesetzen ziemlich alleine da.
Sie leben aber in Deutschland, Frau Merten. Sie halten Ihren Sohn vorsätzlich vom Schulbesuch fern. Und jetzt kommen Sie her und erklären mir, dass sowieso alles verfassungswidrig ist. Bitte sagen Sie mir, weshalb ich auch nur eine Sekunde darüber nachdenken sollte, diese Situation zu akzeptieren.
Gute Frage, oder? Was habt ihr gesagt?
Ich weiß es nicht mehr. Aus seiner Sicht klar, gute Frage, verstehe ich ja. Und ich war in dem Gespräch nicht wirklich souverän.
Wir hatten beide Angst. Wir hatten ganz einfach Angst.
Aber könnt ihr mir allgemein verständlich erklären, was daran verfassungswidrig ist an der Schulpflicht?
Weil sie das Elternrecht auf Erziehung einschränkt. Das ist ein Grundrecht. Aber auch Grundrechte der Kinder, vor allem freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das sind ja somit die heiligsten Grundrechte der Verfassung überhaupt. Von Schulpflicht steht da nichts. Das steht erst in den Landesverfassungen. Im Grundgesetz steht nur, der Staat hat die Aufsicht über das Schulwesen. Und inzwischen gibt's einige Juristen, die anfangen, sich zu fragen, wieso der Staat mich eigentlich zwingen darf, diese Schulen zu besuchen.
Und als Hilfskonstruktion sagen sie dann, um Parallelgesellschaften zu verhindern. Aber es gibt ja gar kein Gesetz, das Parallelgesellschaften verbietet. Ich meine, die gibt's sowieso, trotz Schule. Die sind ja real, also Subkulturen, Sekten, Ghettos. Und eigentlich gehören die doch zu einer Gesellschaft auch dazu. Es ist aus, es ist vorbei.
Nein,
Christoph, es ist vorbei. Hast du gehört, was er gesagt hat?
Dann ziehen wir das vor Gericht durch.
Nee, das halte ich nicht aus.
Irgendjemand muss das doch durchkämpfen.
Hast du es nicht kapiert? Wir verlieren das. Ich kann mit meinem Kind nicht vor Gericht stehen, das mache ich nicht. Unterricht ist einfach nichts, was gut ist für Bildung. Wir greifen Interessen auf und fragen, wenn sie kommen. Und das ist alles viel einfacher. Wie beim Lesen, da haben wir es erlebt. Es kommt wirklich, es kommt von selbst. Die Kinder wollen die Welt entdecken. Kinder sind Weltentdeckungsmaschinen. Die muss ich zu nichts zwingen. Ich muss nur warten, warten und da sein.
Wir wollten ja eine Schule. Wir haben es ja versucht. Wir haben Veranstaltungen gemacht und Ende 2011 hat die Behörde das Konzept dann abgelehnt. Zu wenig Struktur, zu wenig Kontrolle.
Zwei Jahre Arbeit umsonst.
Ja, nur, als die Ablehnung kam, das war im Dezember 2011, waren wir in England.
Im Urlaub. Da haben wir Freunden von einem erzählt. Und weißt du, was die sagten? Wenn ihr Schule so schlecht findet, warum gründet ihr eine? Schickt ihn doch einfach gar nicht hin.
Und wir als brave Deutsche, das ist doch verboten. Da haben die uns nur angeschaut. Wie verboten?
Die waren fassungslos.
In Deutschland ist das verboten? Da ist uns erst klar geworden, Deutschland ist fast das einzige Land in Europa, das so eine rigide Schulpflicht hat. Du kannst fast überall sonst ohne Schule leben, wenn du das willst.
Aber es tut keiner, oder? Kaum einer.
Ja, aber es geht. Kaum ein anderes europäisches Land, außer neuerdings Schweden, hat eine Schulpflicht, so eine Schulanwesenheitspflicht. Manchmal eine Lehrpflicht, die kontrollieren die Österreicher einmal im Jahr mit Prüfungen. In Belgien gibt es Inspektoren, die machen jährlich einen Hausbesuch. In England gibt es gar keine Auflagen. Frankreich hat auch keine Schulpflicht und so weiter, quer durch Europa. Wir haben Familien kennengelernt, die ohne Schule leben, illegal in Deutschland. Schwer zu sagen, wie viele das sind. Manche sagen 50, andere 1000. Aber da ist uns klar geworden, das geht. Das machen Leute. Es gibt diesen Widerstand und man kann so leben, auch hier, wenn man nur will.
Ja, aber ich habe gezögert. Ich wollte das nicht, weil das heißt, du machst den Schritt in die Illegalität und mir hat das Angst gemacht.
Die Alternative hat mir Angst gemacht. Schule, jeden Morgen das Kind um 7 aus dem Bett schmeißen. Ich weiß noch, wie ich das gehasst habe.
Ja, und dann haben wir ihn einfach gefragt. Was möchtest du? Hingehen oder nicht? Erstmal war das einfach ein Abenteuer, Freiheit.
Soziale Kompetenz, gelebte Toleranz und Selbstbehauptung können effektiver eingeübt werden, wenn Kontakte mit der Gesellschaft nicht nur gelegentlich stattfinden, sondern Teil einer mit dem Schulbesuch verbundenen Alltagserfahrung sind. Die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, der Entstehung von Parallelgesellschaften entgegenzuwirken. Integration verlangt auch, dass Minderheiten sich einem Dialog mit Andersdenkenden nicht verschließen. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2003.
Abschlüsse, die kann man alle ohne Schule machen, extern. Wir kennen auch Jugendliche, die gehen am Ende noch mal ein Halbjahr oder ein Jahr gehen die hin, um das dann zu machen. Mir hat mal eine Mutter gesagt, da ging es um den Realschulabschluss. Die sah den Stoff und dachte, wie schafft es die Schule, die Kinder 10 Jahre lang hinzuhalten, bis sie diese lächerliche Prüfung machen dürfen?
Ich habe bei den Wörtern erstmal die Buchstaben angeguckt. Dann habe ich mir die Buchstaben gemerkt und dann habe ich einfach die Buchstaben zusammengesetzt. Aber natürlich musste ich erstmal lernen, dass die Buchstaben zusammengesetzt was anderes heißen können. Zum Beispiel EU oder EI oder so. Und so habe ich lesen gelernt.
Ich erinnere mich daran, wenn wir früher eine Freistunde hatten. Dann bin ich durch die Innenstadt. Was für ein Gefühl das war. Dass man irgendwie den vorgesehenen Raum mal verlassen hat. Und wenn man dann in anderen Schulen durch die Fenster alle auf ihren Plätzen sitzen sah. Ja, das Gefühl, dass man in der richtigen Welt ist, nicht mehr in dieser künstlichen. Dieses Gefühl, wenn wir durch Kaufhäuser zogen oder am Brunnen saßen. Dieses Gefühl von, ja, vom echten Leben.
Das Schwierigste, was ich kann, ist 20 mal 20, nämlich 400. Das habe ich von einem Kollegen von Papa gelernt. Da habe ich erstmal rumgerätselt. habe ich 20 plus 20 verstanden und habe 40 gesagt. Dann hat der aber gesagt, 20 mal 20. Dann habe ich durchgerechnet und durchgerechnet, was ist 10 mal 10 und das dann 4 mal? 400 habe ich dann gesagt. Und das ist richtig.
Ich darf nicht im Detail verraten, wie genau es Christoph und Inga gelungen ist, den Konflikt mit den Behörden aufzulösen. Wie lange das so geht, wissen Christoph und Inga nicht. Ebenso wenig, wie sie herausgefunden haben, wer sie denunziert hat, wie sie es nennen. Sie sind vorsichtiger geworden, reden weniger offen über ihre Meinung zum Thema Schule und Erziehung. Früher lief Hannes gerne nackt auf dem Bürgersteig vor dem Haus herum, im Sommer, wenn es schön warm war. Das vermeidet die Familie jetzt. Kein Aufsehen erregen, das ist wichtiger geworden. Diesen Preis bezahlen sie, um das chaotische, anstrengende Leben zu führen, für das sie sich entschieden haben. Sind sie dabei glücklicher als andere? Ich weiß es nicht.
Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Sigrid Burkholder, Wolfram Koch, Ben Falkenroth, Philipp Scheppmann, Susanne Fluri, Esther Hausmann, Bruno Winzen, Robert Dölle und Carlos Lobo.